Wir wollen jetzt noch gemeinsam aus Gottes Wort lesen und wir lesen aus Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Überschrieben ist das alles mit Ankündigung der Geburt Jesu. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa gesandt, die Nazareth heißt, zu einer Jungfrau, die einem Mann mit Namen Josef vom Haus David verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Aber als sie ihn sah, erschrak sie über sein Wort und überlegte, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sagte zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und sein Königreich wird kein Ende haben. Da sagte Maria zum Engel: Wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und sie, Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sagte: Sieh, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel verließ sie. Lieber Pastor, Gottes Segen für die Predigt.
Noch ganz herzliche Grüße möchte ich sagen und willkommen, Walli Seitz. Freue mich, dass du heute bei uns bist und dir ganz, ganz liebe Grüße und danke auch für dein Zeugnis in deinem Leben. Und Grüße erreichten uns auch von Liesel Patte, die im Moment die Gemeinde grüßt, aber Schwierigkeiten mit den Füßen hat und sie kann heute nicht bei uns sein. Trotzdem ihr auch ganz herzliche Grüße und Segenswünsche. In diesen Tagen habe ich mich ziemlich intensiv beschäftigt mit diesem Ereignis um Weihnachten. Das heißt, besonders um die Menschen, die in der ganzen Weihnachtsgeschichte eine Rolle gespielt haben. Die Mächtigen, die Himmlischen, die Verwandten, die Erwartungsvollen und die Eigenartigen. Und natürlich zuerst fällt, wie in dem, es auch beginnt im Lukas-Evangelium, unser Blick auf Johannes, dem Vater von Johannes, dem Täufer, auf Zacharias. Das hören wir: Zacharias versieht seinen priesterlichen Dienst, das haben wir am Anfang gehört. Er ist dort und versieht seinen priesterlichen Dienst, als ein Engel zu ihm kommt und ihm eine Botschaft bringt. Nun, von ihm lesen Sie, so heißt es in dem Wort, er und seine Frau waren besondere Leute. Sie waren beide gerecht vor Gott, so in der Schrift hier. Sie waren gerecht vor Gott und sie lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Großartig, solche Diener Gottes zu haben, solche Priester zu haben, wo Gott es auch festlegt und bewertet und sagt: Nun, dein Leben ist ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Es gab nur ein kleines Problem. Der Engel kam und hatte eine Botschaft von Gott. Und dieser untadelige Priester, der jahrelang in der Nachfolge war, als er die Botschaft hörte, er glaubte ihr nicht. Wir können uns das gut vorstellen. Seine Frau Elisabeth, Jahre zusammen, in der damaligen Zeit war es so wichtig, dass die Frau schwanger werden konnte, Kinder gebären. Denn nur so konnte auch die Familie erhalten bleiben. Passierte das nicht, würde die Familie endgültig aussterben. Die gab es dann nicht mehr. Und das war ein großes Leid, das sie trug, dass sie kein Kind gebären konnte. Und ich bin sicher, oft hat sie mit ihrem Mann, mit Zacharias, darüber geredet. Und gesagt, du bist doch ein Mann Gottes, bete du doch für mich. Zacharias hat gesagt, ich habe gebetet, ich bete weiter. Und plötzlich kommt ein Engel Gottes und bringt ihm eine Nachricht. Und der Engel sagte zu ihm, Zacharias, fürchte dich nicht, dein Gebet ist erhört worden. Welch eine Botschaft. Wenn wir um irgendetwas ringen, eine Not und darum kämpfen und dann kommt der Bote Gottes und sagt, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Und der Engel verrät sogar noch mehr. Er wird auch, wie er heißen wird, wird Johannes heißen. Und er wird Freude, Wonne für dich sein. Und er wird groß sein vor dem Herrn. Und er wird für die Kinder Israel, dem Herrn, viele zum Herrn bekehren. Er wird ein Instrument Gottes. Also, Entschuldigung, Zacharias, du hättest jetzt ruhig im Tempel hüpfen können. Das war doch großartig, so eine Botschaft zu kriegen. Soll ich nicht machen, ich habe hier Kabel. Was macht denn der Zacharias jetzt? Er sagt zum Engel, woran soll ich denn das erkennen? Das kann ja gar nicht klappen, meine Frau ist alt und ich bin betagt. Darauf antwortet der Engel in Vers 19, wenn ihr mitlesen wollt, ich bin der Engel Gabriel, der vor Gott steht. Ich bin der, der in der Gegenwart Gottes ständig ist. Ich weiß, was geschieht. Ich weiß, was dran ist. Ich weiß, was ich zu sagen. Ich weiß, was ich zu tun habe. Nicht ich stand, sondern ich stehe. Und ich bin gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Das heißt, Zacharias glaubte nicht. Er sagt, bevor ich glaube, will ich ein Zeichen haben. Das ist, was in Israel das Problem war. Bevor ich glaube, ich habe mal einen Augenblick über diesen Fall nachgedacht, da kommt aus der Herrlichkeit ein von Gott gesandter Bote, hat eine Nachricht und der Priester, der im Tempel ist, der Gericht und untadel ich, so heißt es, sagt zu ihm, aber glauben, was ist denn eigentlich sein Gebetsleben? Was ist unser Gebetsleben, wenn wir uns an Gott wenden? Antwortet er oder ist er ein Zufallsgott, wenn er zufällig hört, dann vielleicht, oder wenn er gut gelaunt ist? Wie ist unsere Einstellung? Das packt mich hier jetzt zu Weihnachten. Vielleicht ist es eine gute Gelegenheit, auch Weihnachten noch mal ein bisschen in die Stille zu gehen und zu sagen, Herr, wo stehe ich eigentlich in meinem geistlichen Leben vor dir? Er wollte es nicht fassen. Er wollte ein Zeichen haben. Und nun muss ich sagen, Gott hat sein Gebet erhört. Er bekam ein Zeichen. Er war dabei, den Dienst zu verrichten, den er zu verrichten hatte, seinen Tempeldienst. Und die versammelte Versammlung der Israeliten stand im Vorhof des Tempels und wartete daraus, dass der Priester wieder zurückkam, aber er kam nicht. Das Gespräch mit Gabriel, dem Engel, hatte länger gedauert. Und als er nun herauskam, der Engel hatte mit ihm geredet und sagte, du, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und ich bin gesandt, zu dir zu reden und dir dieses zu verkündigen. Du wirst verstummen und nicht reden können, bis an dem Tag, wo das alles geschehen ist. Und gibt auch den Grund, warum. weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Ich denke, das war ein langes Gespräch, das die beiden miteinander hatten. Weil du nicht geglaubt hast, meinen Worten. Im Grunde hat er der Botschaft Gottes nicht geglaubt. Lasst uns Weihnachten feiern und nachdenken. Glauben wir dem Wort Gottes? Glauben wir jeden einzelnen Wort oder haben wir andere Überlegungen? Nachdem wir Zacharias gesehen haben, als Rand zu dieser zu dem Weihnachtsereignis, wird unser Blick auf Maria gelenkt. Das ist in Lukas, hatten wir gerade gehört, Kapitel 1, die Verse 26 bis 30. Und der Engel kam zu ihr und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und sie erschrak über die Rede und dachte: Was für ein Gruß ist denn das? Und der Engel sagt: Maria, fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden. Was war geschehen? Gott wollte seinen Sohn auf die Welt kommen lassen und seine Augen gingen durch alle Lande, wo er eine Person aussuchen konnte, die wirklich seinen Vorstellungen entsprach. Und er fand jemand, Maria. Er kannte sie ganz genau. Er wusste, wer sie war, wo sie wohnte, wie sie hieß, wie sie lebte. Und er suchte sie aus. Mit anderen Worten, der Engel Gabriel wurde das zweite Mal geschickt und dieses Mal zu Maria. Wichtig war als erstes, dass sie eine Jungfrau war, denn Gott selber wollte das Kind in ihr entstehen lassen. Und das hatte schon Jesaja vorausgesagt in Jesaja 7, Vers 14, eine Jungfrau wird schwanger werden. Und auch alle anderen Prophezeiungen hatte sie erfüllt. Aus dem Hause Davids soll der Nachkomme kommen. Nun gibt es zwei Aussagen zu diesem Thema. Die eine Aussage bezweifelt in dieser Zeit, ob Maria wirklich eine Jungfrau gewesen ist, und macht das lächerlich. Entschuldigung, da braucht man nur die Schrift selber zu lesen. Gabriel wurde zu einer Jungfrau gesandt, mit dem aus dem Hause David verlobt war, die hieß Maria, und sie sagte: Ich weiß auch nicht, du wirst schwanger werden, und sagt, wie soll denn das geschehen? Ich weiß von keinem Mann. Maria sagte, wie soll das zugehen, wenn ich von keinem Mann weiß? Wenn sie ausgesucht, erwählt und bestimmt war und dann auch noch bestätigte, ich weiß von keinem Mann, warum wird heute oft gesagt, man weiß nicht, was wirklich gewesen war? Vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr erklären. Josef hatte sich mit ihr verlobt. Und jetzt kommt er ins Blickfeld. Hatte Gott etwas Falsches ausgesucht? Auf keinen Fall. Vielleicht sind es zwei Extreme, die gerade um die Person Maria entstehen. Oder aber sie wird so verherrlicht und groß herausgehoben, dass sich über alles übersteigt, auch in kirchlicher Bewegung, und schließlich, dass sie stellvertretend für dich, für Gebete eintreten kann und deine Schuld dann vor Gott tilgen lassen kann. Das ist das andere Extrem. Die einen machen ein großes Fragezeichen, ob sie wirklich eine Jungfrau unberührt gewesen ist. Als nächstes kommt hier Josef, der Verlobte, in unser Blickfeld. Es heißt, Maria war verlobt mit Josef. Und das heißt, was muss ich erklären, was Verlobung damals bedeutete. Eine Verlobung begann damals erst mit dem Abschluss eines rechtsgültigen Ehevertrages. Und die Verlobung dauerte dann ein Jahr. Das heißt mit anderen Worten, es wurde in der Familie ein Versprechen abgegeben. Die beiden sind verlobt, da musste ein Vertrag geschlossen werden zwischen den Angehörigen. Und dann dauerte diese Verlobung ein Jahr, weil man dann sicher sein konnte, dass die Braut wirklich unberührt eine Jungfrau gewesen ist. Und erst nach einem Jahr durfte der Mann die Braut offiziell zu sich nehmen. Komisch, dass man das weiß und gar nicht mehr auch in der ganzen Theologie heute berücksichtigt. Ich hätte manchmal eine Frage an Prediger, Pastoren, Verkündiger. Die erste Frage, die ich habe, glaubst du, dass die Bibel wahr ist und dass es eine Jungfrauengeburt war? Und wenn ich merke, da zieht er zögernd zurück, dann würde ich mich auch zögernd zurückziehen. Denn das ist der große Schlüssel dieses ganzen Heilsgeschehen zu Weihnachten. Also, und damals, Josef und Maria waren offiziell verlobt, aber der Abschluss der Ehe, die Verlobungszeit hatte noch nicht beendet. Also Josef erfuhr dann plötzlich von der Schwangerschaft der Maria. Er liebte sie, er hatte Sehnsucht zu ihr, er wünschte, dass sie seine Frau würde, baute mit ihr eine Familie, einen Plan auf und er entdeckte etwas. Maria ging es nicht gut, Maria wurde ein bisschen völliger und noch völliger. Könnten wir uns mal einen Augenblick in die Lage von Josef hineinversetzen, was er gedacht haben wird? In der Weihnachtsgeschichte kommen diese Ereignisse alle nur fast unberührt am Rand vor. Maria ausgesucht, Josef der Verlobte, aber wie er sich fühlte. Josef blieb an ihrer Seite. Wie war das möglich? Jeden Morgen, wenn er aufstand und bei seiner Braut vorbeikam und sah er, was geschehen war. Wieso blieb er dann dennoch an ihrer Seite? Ob er mit ihr gesprochen hat? Ich weiß es nicht. Er blieb an ihrer Seite, weil er sie liebte. Und er konnte dieses nicht zusammenbringen. Diese Liebe zu seiner Braut, mit der er ein Leben aufbauen wollte und das Ereignis, das nicht in seinen Kopf hineingehen wollte. Und er liebte sie so sehr, dass er sagte, damit werde ich nicht fertig. Ich werde sie verlassen. Werde von ihr gehen. Und wieder sandte Gott einen Boten und Gabriel und sagte zu ihm, Josef, ich kann dir das erklären. Verlass sie nicht, sondern das, was in ihr geboren wird, das ist ein Geschenk Gottes. Ich habe ganz bewusst mal diese Seitenpersonen herausgesucht, denn manchmal sagen wir, wir möchten Weihnachten so schön, gemütlich und wohltuend erleben. Damit wir es erleben konnten, müssen wir mal nachdenken, welchen Preis andere vorher bezahlt haben. Und dann sprach der Engel zu Josef, du Sohn Davids, das in ihr geboren wird, wird den Rechtsanspruch haben. Er wird der Retter und er wird der Heiland dieser Welt sein. Retter und Heiland. Die Menschen sind seit dem Sündenfall, seit Adam und Eva ausgeglitten sind, hoffnungslos verloren. Und die Folge war, ihre ersten Kinder, was passierte? Mord und Totschlag. Und diese Geschichte, diese gebrochene Persönlichkeit, zerbrochen vom Feind, die musste geheilt werden. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels, die da begonnen worden sind, zerstöre. Er holt uns nicht nur aus der Flut heraus ans Ufer, sondern er heilt auch unser Leben. Darum ist er Retter und Heiland. Diese beiden Funktionen, die hat Gott übernommen in unserem Leben. Also, anstatt dass nun Josef Maria verstoßen hat, hat er sie getragen, mit ihr gegangen, geglaubt, weil er sie liebte. Und wie groß die Liebe war, das zeigt sich jetzt in dem nächsten Abschnitt, den wir hier sehen. Maria war so hochschwanger. Und das Gebot von Kaiser Augustus war ausgegangen, dass sie sich zählen lassen mussten, das heißt Josef zählen lassen musste, in dem Ort, aus dem er stammte. Und er zog von Nazareth herunter nach Bethlehem. Ich glaube, er wird manches Mal, jemand sagte, wenn Maria zwischendurch zum Frauenarzt gegangen wäre und gefragt hätte, kann ich diese Reise machen, dann wäre sie ja nie zustande gekommen. Fußmarsch von Nazareth nach Bethlehem dauerte etwa 3 Wochen. 3 Wochen war Josef mit Maria unterwegs. Wir steigen immer so schön ein in die Weihnachtsgeschichte, wo alles so kuschelig schön ist und die Engel singen und die Hirten sind so fröhlich. Bevor Maria in Bethlehem ankam, waren 3 Wochen vergangen. Bergauf, bergab, im Regen, in stechender Sonne, manchmal im Freien geschlafen, manchmal im Stall, oft kalt. Und schließlich erreichten sie Bethlehem und wurden dort ganz herzlich willkommen geheißen. Ja. Ist das eure Übersetzung? Nein, sie wurden nicht willkommen geheißen. Bethlehem war überfüllt. So viele Menschen, Männer waren gekommen zur Volkszählung, die angeordnet worden war. Wir wissen ja, warum Kaiser Augustus wollte endlich mal wissen, wie viele Untertanen haben mich und wie viel Zoll kann ich erheben. Denn das war ein bisschen ein dunkles Geschäft. Keiner wusste genau, wie viele Leute zollpflichtig und steuerpflichtig waren. Hat es damals schon gegeben, dass gute Kaiser sich da um das Geld kümmerten. Aber wir reden gleich noch mal ein bisschen kurz darüber. Auf jeden Fall keinen Raum bekommen. Der lang ersehnte König, der in Bethlehem geboren werden sollte, ein mächtiger König, wurde in einem Stall, in einer Krippe geboren. Ja, in einem Gehege, das man als Stall benutzte. Kurz will ich nur auf den König Herodes, dass wir das verstehen, der das Gebot erlassen hatte, sehen. Eine andere Randfigur hier in der Weihnachtsgeschichte. Und da Jesus geboren war in Bethlehem in Juda zu der Zeit des Königs Herodes, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Und sie fragten, wo ist denn der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Als Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und dann ließ er alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes kommen und erforschte von ihnen, wo Christus geboren werden sollte. Und sie sagten, zu Bethlehem in Juda. So steht es ja auch geschrieben in den Propheten. Schon so war's. Und du, Bethlehem, bist mitnichten die geringste, sondern von dir soll kommen, der Fürst ist. Das heißt mit anderen Worten, Israel erwartete den Messias, wie wir die Wiederkunft Jesus erwarten. Erwartete. Aber sie erwarteten ihn nicht wirklich. Das war nur einfach so eine leere Formel. Eine leere Formel. Und Herodes hörte, ja, wo soll ein neugeborener König auf die Welt gekommen sein, in meinem Bereich? Und nun trachtete Herodes dieses neugeborene Kind zu finden, zu suchen. Herodes war als brutaler Kindermörder schließlich in die Geschichte von Bethlehem eingegangen. Denn als die Weisen ihm den Weg nicht wiesen, da hat er, so heißt es in der Geschichte, die nicht jetzt mit biblischen Zahlen belegt ist, aber in der Geschichte festgehalten, über 2000 kleine Kinder in Bethlehem töten lassen, damit auch dieser König ausgetilgt sein würde. Wer war denn Herodes? Nominell gehörte er zwar dem Judentum an, aber er tanzte immer zwischen verschiedenen Kulturen. Mal war er freundlich zu den Israeliten, dann war er freundlich zu den Griechen, dann war er wieder mehr zu den Römern geneigt. Das heißt, er wollte die griechischen Spiele, die römischen Spiele in Israel einführen und das war eine Schande für die strengen Juden. Im Jahr 25 gab es in Israel eine große Hungersnot. Und dann war das eine Gelegenheit für Herodes. Er gab viel von seinem Geld und Silber, Gold und Silber, um Korn in Ägypten zu kaufen und das schenkte er den Leuten, damit sie überleben konnten. Und da wurde er hoch angesehen. Das war jetzt eine großartige Tat. Aber nicht nur schenkte er ihnen das Überleben, sondern er schenkte ihnen dazu noch etwas besonderes Saatgut, sodass sie auch im nächsten Jahr nochmal aussehen können. In der politischen Szene hat sich nichts geändert bis heute. Menschen versuchen durch Aktionen, Menschen auf ihre Seite zu ziehen und so Herodes schmeichelte dem Volk. Das letzte Große, was er tat, er sagte, und ich werde euren Tempel, der zerstört ist, wieder errichten. Die Anbetungsstätte, wo Gott gegenwärtig ist, werde ich wieder aufbauen lassen. Und nicht so, wie es gewesen ist, sondern aus weißem Marmor. Das Volk Israel war begeistert von diesem Führer. Aber er war gezeichnet. Er fürchtete um seinen Thron. Seine beiden Söhne ließ er mit belanglosen Anschuldigungen erdrosseln. Noch einen anderen Sohn ließ er hinrichten. Und so erkundigte er sich hier bei den Weisen. Und wo ist jetzt der neue König? Als sie seine hinterlistigen Pläne sahen und als durchkreuzt fanden, sind sie nicht mehr zurückgekehrt und sagten ihm nicht, wo sie ihn finden konnten. Und darum dann dieses Todesurteil, dass 2000 Menschen, die Kinder, getötet worden sind. Zum Schluss fällt unser Blick doch hoffentlich auf die Weisen, die Heiden, Heiden aus dem Osten. Sie machten sich auf eine lange, gefährliche Reise. Sie kamen schließlich nach Jerusalem. Und nach erst kamen sie nach Jerusalem. Und da fragten sie, Dankeschön, nach Jerusalem. Und da fragten sie ihre erste Frage, jetzt sind wir in der Stätte angekommen, wo alles geschehen soll, in dem Land. Wo ist der neugeborene König der Juden? Bitte was? Die Schriftgelehrten und hohen Priester, die mussten es doch wissen, die kannten doch alles, die lebten doch und in dieser Erwartung, das hätten sie doch sofort erwarten müssen, sagen, ihr kommt von Ferne her und erwartet, dass hier der König geboren ist, dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, der Retter, der Heiland. Die, die ihn erwarten sollten, erwarteten ihn nicht. Und so, als dann Herodes erfuhr, warum sie gekommen waren, wollte er von ihnen herausfinden, wie sie gekommen sind, warum sie gekommen sind und wo sie ihn finden würden. Und die Weisen kamen und wurden geführt nach Bethlehem, kamen an den Stall, gingen in das Haus, fanden das Kind Maria, seine Mutter, und knieten vor ihm nieder und holten ihre Schätze hervor. Das Geschenk, das sie dem Jesuskind mitgebracht hatten. Interessant war auch, was sie gebracht haben. Drei Dinge: das Gold, Weihrauch, den Weihrauch und die Myrrhe. Das war schon ein Zeichen, wer das Kind, das nun im Trog lag, gewesen ist. Gold steht für Jesus, für den König. Betont seine Rolle als Herrscher über sein Königreich und über das Reich Gottes. Das Gold unterstrich seine Königswürde. Weihrauch. Weihrauch ist ein Baumharz und das im Tempel verbrannt wurde als Weihrauch und symbolisiert die Ehrfurcht und die Verehrung und die Anerkennung Gottes. Jesus symbolisiert die Anerkennung als Gott und die Myrrhe. Salböl wurde bei den toten Salben gebraucht. Myrrhe symbolisierte die Menschlichkeit Jesu und kündete seinen Tod an. Wie gesagt, zum Schluss sehen wir diese Ereignisse. Menschen, die in der Weihnachtsgeschichte eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Menschen wie Elisabeth. Sie zog sich zurück 6 Monate, nachdem das sie erfahren hat. Gott hat mein Gebet erhört. Warum sie sich 6 Monate zurückzog? Allein, um wirklich für das Wunder Gott auch danken zu können. Da sehen wir die anderen in der Weihnachtsgeschichte. Maria, Josef, die Weisen. Und beten, wo stehen wir heute? Was bedeutet Weihnachten für uns? Und was die Menschen am Rand der Weihnachtsgeschichte auf sich genommen hatten, damit wir Weihnachten feiern konnten. Und so kündigte der Engel seine Botschaft an, die er von Gott bekommen hatte. Und wir können heute einstimmen, dankbar sein, Weihnachten ist eine Realität. Gottes Sohn ist geboren. Menschen waren bereit, ihn zu begleiten und den Preis zu bezahlen. So sind auch wir eingeladen, einzustimmen, dankbar in dies Jubellied der Engel. Herr Jesus, danke, dass du gekommen bist. Wir singen noch miteinander ein Lied jetzt, das Lied Nummer 160. Lied Nummer 160. Es ist eine fröhliche Gnadenzeit.